Bielefeld. Das sind 340.000 Köpfe. Das ist Großstadt im Kleinen. Das sind Familienunternehmen mit Welt. Das ist urbane Kunst und Kultur. Bielefeld ist einfach mehr. Christina Scheuer spricht mit euch über die Themen, die unsere Stadt bewegen. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat. Heute mit
Georg Böhm.
Mein Bielefeld-Geräusch.
Boah, ich glaube, das war's.
Mein Bielefeld-Platz.
Immer Großplatz. Und dann gibt es im Oetkerpark so eine Bank, die ist nicht direkt im Park, sondern ein bisschen versetzt oben und da sitze ich auch gerne.
Mein Bielefeld-Gefühl.
Warm. Sicherheit, ich glaube, das ist das Erste, ja.
Georg, ein ganz herzliches Willkommen zu deiner Folge des Bielefelder Podcasts. Schön, dass du da bist.
Ich find's auch schön.
Wirklich?
Visionär und mutig.
Wie du da so sitzt und so grinst, ne? Ja. Habe ich gerade sofort als erstes gedacht, man hat schon so seine Mühe. Erstmal, wenn man dich kennenlernt, und das tue ich jetzt gerade, erstmal zu checken, wann meinst du es ernst?
Ja, na, ich glaube, da bist du nicht alleine.
Ist so, ne?
Ja.
Bin ich sehr gespannt, ob mir das gelingt oder nicht in dieser Folge. Georg, ganz viele Menschen kennen dich als Georg in ganz unterschiedlichen Rollen. Du bist Schauspieler am Bielefelder Theater.
Für mich direkt berühmt auch.
Ja?
Du disclaimst es so gut. Direkt, ja, ja.
Ja.
Ja, ich bin eine Persönlichkeit der Stadt, ja.
Okay. Ja, das bist du, genau.
Sprich weiter.
Oh, das wird lustig, ich spür's jetzt schon. Was mich interessiert, ist gar nicht der, der auf der Bühne steht, sondern der, der du bist. Meinst du, dass du mir davon was zeigen wollen würdest?
Ja, ich glaube, das ist schwer für mich überhaupt. Auch. Zu ordnen.
Wer du bist.
Mhm.
Wenn wir beide uns jetzt irgendwo kennenlernen würden, wir sagen mal in Portugal, in Lissabon, wir sitzen zufällig nebeneinander auf einer Parkbank.
Mhm.
Und ich sage, hör mal, wer bist denn du? Du sprichst ja auch Deutsch, habe ich gerade mitgekriegt. Mhm. Du hast mit zu Hause telefoniert, wer bist denn du?
Da kommst drauf an, was für eine Stimmung ich bin.
Was für Stimmung beherbergst du denn?
Na, ich glaube, wenn ich ein bisschen aufgekratzt bin, würde ich dir sagen, ja, ich bin... ich komme aus Berlin, bin Schauspieler, hab früher mal Breakdance gemacht, ich leg so ein bisschen auf. Ich würde so komplett im Understatement-Modus fahren, um dich zu beeindrucken. Mhm. Das wäre eine Möglichkeit. Vielleicht würde ich dich anschreien. Keine Ahnung, also worauf ich da gerade Lust habe in dem Moment.
Impulsgesteuert.
Ja, aber auch hart eingeschränkt von Struktur. So Hierarchie, das ist, glaube ich, ganz gut für mich. Ich wäre, glaube ich, ein richtig guter Soldat geworden.
Ja.
Irgendwie ja. Sehr erschreckend.
Warum?
Ja, ich glaube, weil ich von außen so klare Grenzen und Regeln gesetzt bekomme. Und das geht mir irgendwann richtig auf den Sack und dann fange ich an, mich zu wehren. Aber für so einen Zeitraum X ist das so eine Außenstruktur, die mir hilft. Weil mir das, glaube ich, schwerfällt, mir selber eine Struktur zu geben. Was ich dann mache, aber das ist immer Arbeit. Also so E-Mails beantworten. Oh, das ist mein Endgegner.
Mhm.
So. Also ihr könnt irgendwie so 30, weiß ich nicht, Bombenverletzte durch Afghanistan tragen. Das schaffe ich, das ist eine harte Aufgabe, eine klare Aufgabe, aber 3 E-Mails beantworten.
Mm-mm. Vor allen Dingen, wenn du keinen Zeitdruck hast. Also du
brauchst, ja. Das funktioniert ja nicht.
Aha.
Auch Text lernen ist genau dasselbe. Ohne Zeitdruck schwierig. Ich werde immer älter, aber da nicht klüger.
Ja.
Ja. Druck ist schon gut.
Das ist verrückt. Das ist ein wirklich verrückter Satz. Ich finde, es gibt, also ist meine persönliche Meinung, es gibt nichts Schlimmeres als Druck. Aber es ist was dir eine Struktur schafft?
Ja, eine Not erstmal. Oh. Dann damit doch ein Handlungsantrieb, ja.
Ja.
Und dann funktioniert das. Ja.
Während du jetzt hier so sitzt, du wirkst erstmal wahnsinnig agil und aufgeregt
hibbelig. Ja.
Und in deinem Gesicht ist richtig Kirmes gerade.
Ja.
Da passiert wahnsinnig viel. Was ist, wenn du zur Ruhe kommst? Was bist du dann für ein Typ?
Oh, ich glaube, also in erster Linie so, um das zu machen, müsste ich jetzt, glaube ich, erstmal eine Tüte rauchen. Wenn ich zur Ruhe komme, ich glaube, dann bewege ich mich zwischen, wenn ich ruhig bin, ja, dann schlafe ich. Überraschung. Oh, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Vielleicht bin ich dann traurig.
Bitte.
So, wie die meisten, oder?
Wenn du ruhig bist?
Mhm. Ja, wenn der Motor so aus ist. Mhm. Also beim Theater merke ich das, wenn ich spiele, ich muss mich hart verausgaben, damit irgendwie so dieser Schutz, dieser innere, damit er irgendwie so beiseite kommt und ich da vielleicht ein bisschen durchlässiger werde im Spiel mit den Kollegen oder so. Bei jedem Stück habe ich dann nochmal ganz schnell hinter der Bühne nochmal 20, 30 Liegestütze gezogen, damit ich irgendwie, okay, direkt auf den Kollegen reagieren kann. Mhm. Ja. Ja, oder wenn ich in einem Flow-Erlebnis bin, ich glaube, dann bin ich auch wie so ein Autist extrem drin. Und dann passiert auch nichts. Ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Musik schneide oder irgendwas spannend lese, gucke, lerne, dann ist wirklich so dich wie in einer anderen Welt. Aha. Und sonst ist wie dieses Eichhörnchen von ab durch die Hecke auf Kaffee. Ja. So fühle ich mich. Ja. Ja.
Ich erlebe das ganz oft in meinem beruflichen Alltag, dass ich mit Menschen zu tun habe, die so einen Eichhörnchenkopf haben, die von Ast zu Ast springen und hier noch einen Gedanken haben und hier noch einen Gedanken haben.
Ja.
Wo ich oft davor stehe und denke, boah, das muss ja wahnsinnig anstrengend sein.
Ist anstrengend ist, dem nicht nachgeben zu können. Das ist das Anstrengende.
Das einzuschränken.
Ja. Mhm. Ja. Und nicht die Möglichkeiten zu haben. Ja. Das ist, dann wird's anstrengend. Aber das so zu haben ist unfassbar lustig auch. Ich glaube, ich bin mir ein besser Zuhörer. Ja. Ich finde mich selber sehr witzig.
Ja, das geht mir auch so. Ja. Ist das nicht schön, wenn man sagen kann, ach herrlich, ich habe so gelacht. Ich war vielleicht die Einzige, aber ich habe so gelacht über meine eigenen Sachen.
Ja. Ja, ja, manchmal verstören für andere, aber
ja. Ja, ist egal. Mhm. Das ist ja einfach schön. Teile ich total. Mhm. Wenn ich als Außenstehende davor stehe vor so einem Eichhörnchenkopf, ist es für mich dann erstmal schwer, den so ein bisschen zu packen. Mhm. Na, huch, wo ist er denn jetzt? Oder sie? Unterwegs. Bist du überhaupt zu packen? Hast du da überhaupt Bock drauf, dass dich jemand packt? Oder sagst du, ich springe mein eigenes Zeug hier im Baum?
Große Frage. Ich schon. Ich glaube auch, dass ich das benutze oder also in jedem Fall benutzt habe. So diese verletzliche, tiefgründige Seite. Gerade als es dann so interessant mit Mädels geworden ist, so mit 17, 18, habe ich gemerkt, so ja, ist durchaus ohne Strategie. Mich dann so zu öffnen, mich verletzlich zu zeigen, ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Ja.
Und dann aber wieder schnell weiter zu springen?
So ein halbes Jahr, so, das war immer so 6 Monate Halbwertszeit. Das war so meine Beziehungsbenchmark, glaube ich. Ja. Also eigentlich war es schon früher, aber ich habe mich nicht getraut, in Konflikte oder so zu gehen. Deshalb habe ich das so lange gemacht, bis ich es dann wirklich nicht mehr aushalten konnte.
Ich habe jetzt gerade so ein bisschen das Bedürfnis nach Struktur.
Das ist gut. Das meine ich. Willkommen in meiner Welt.
Ja, okay. Weil ich versuche zu springen und dir zu folgen und deine Energie ein bisschen aufzunehmen. Lass uns doch ein bisschen chronologischer anfangen.
Bitte.
Du bist geboren in Berlin. Wie stelle ich mir den kleinen Steppke vor? Wo ist er aufgewachsen? Mit wem ist er aufgewachsen? Was hat er gemacht?
Aufgewachsen ist er in Pankow. Das ist an der Mauer. Da lege ich auch sehr viel Wert drauf. Keine Ahnung warum. Ist für mich so identitätsbildend zu sagen, ich komme aus Ost-Berlin. Halt auch wieder ein bisschen was Besonderes ist. Das hilft mir und meinem Ego. Da bin ich groß geworden. Das war eigentlich auch nicht viel anders als Bielefeld, weil wir da sehr bezirksgebunden waren. Ich war aber im Gegensatz zu meinen Kindern halt mit 6 auch schon viel mehr unterwegs. Mhm. Aber das ist dann wahrscheinlich auch eine Generationssache. Ja, dann bin ich da groß geworden. Dann war irgendwann die Wende, Schule.
Gab's Geschwister?
Ich bin mit 2 groß geworden, habe aber insgesamt 5. Also ein Power-Patchwork.
Okay.
Ja, meine Mutter war 3-mal verheiratet, hat mit jedem Mann ein Kind. Und mein Vater, als der dann mit meiner Mutter Sex gemacht hat, am 31.12.1981. Oh. So gut, ja, gut, dass meine Mutter das mitgemacht hat, sonst wäre ich jetzt nicht hier. Boah. Sexualität und bei Eltern, das finde ich, ist auch immer so ein spannendes Thema.
Fies.
Das ist ganz unangenehm.
Fies. Ja.
Weil bei mir passiert, ich fange dann an, so weiterzudenken. Dann ist
nein, keine Bilder.
Oh, merkwürdig.
Okay, aber Sie haben es getan.
Ja, Sie haben es getan, sehr leidenschaftlich wahrscheinlich, voll betrunken. Und der hat aber schon der hat auch 3 Kinder gehabt aus der Ehe vorher.
Wie war das, dieses Patchwork-Ding?
Habe ich so ja nicht weinen. Also das war jetzt für mich jetzt nicht so so ein Thema. Das wurde dann, glaube ich, erst interessant, als meine Eltern sich haben scheiden lassen. Dann War das so mit unseren Schwestern, also wir haben immer sehr viel Späße mitgemacht, so dass wir jetzt alle auf derselben Ebene sind. Ja, sonst waren die halt einfach, also die Kinder von meinem Vater waren immer da bei ihrem Familienfest. Ab und zu war auch der eine Vater von meiner, also mittelälteren Schwester, auch bei uns, dann zum Kaffee trinken. Der Vater von meiner ältesten Schwester nicht, der ist, der hatte sich das Leben genommen, da war ich aber noch nicht auf der Welt.
Hi.
Ja, ja. Und ansonsten, ja, das waren immer alle irgendwie da. Mhm. Entweder in Dresden, bei der Dresdner Verwandtschaft von meinem Vater, oder die waren halt bei uns, wenn Omas Geburtstag kam, Onkels, mhm, Tanten, so.
Und der kleine Georg, hatte der auch schon großes Ego?
Boah. Ich glaube, ja, aufmerksam. Also ich glaube, ich würde sagen, heute heißt es ADS. Das bestimmt. Also Aufmerksamkeit habe ich gewollt, habe ich gebraucht, habe ich gesucht. Ich war klug. Und Vater wollte immer mit mir angeben. Das mochte ich aber nicht.
Was hat er da angeben wollen?
Ach nein, nur so, das mal so buchstabieren, hier meine Matheaufgabe lösen. Aha. Das mal irgendwie so machen.
Guck mal her, der Kleine, der ist richtig, der hat's drauf.
Naja, so das Goldstück.
Und das mochtest du?
Ja und nein. Also ich finde es heute auch noch schön, Leute zu beeindrucken. Aber nicht, wenn jemand sagt, jetzt.
Du entscheidest.
Ja, das magst du. Also, wer mag das schon? Wer kennt Zirkusaffe? Wo ich einen Job mache, wo ich das bin. Aber dass ich das selber entscheide. Ja.
Das ist schräg, weil letztlich stehst du genau mit dem Anspruch, jetzt auf der Bühne. Mhm. Also die Leute kommen ins Bielefelder Theater und zahlen dafür und setzen sich hin und holen noch mal schnell ihre Taschentücher raus und husten noch einmal und dann stehst du auf der Bühne und sie sagen, jetzt. Mhm.
Ja, aber da kann ich das entscheiden und ich habe die Bühne, die mich schützt. Das ist toll. Weil es gibt nichts Ätzenderes als, wenn man dann so in der Stadt ist und dann macht man so als Schauspieler und dann muss man sich da irgendwie verkleiden und wenn ich mir den Mittelpunkt nicht selber aussuchen kann, wird's unangenehm.
Wir machen eine kleine Pause und stellen euch unseren heutigen Werbepartner vor. Und zwar ist das der Wind- und Solarparkentwickler UKA. Seit 25 Jahren denkt UKA die Zukunft enkelgerecht und du kannst ein Teil davon sein. Egal, ob als Ingenieur, Betriebswirt, Geograf oder Jurist, bei UKA haben ganz viele Berufsfelder eine Zukunft und leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Wenn du dich bewerben möchtest, alle Infos findest du auf uka-gruppe.de. Vielen Dank für die Unterstützung und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Du brauchst die Macht darüber, über den Zeitpunkt, über die Art und Weise.
Ja. Manchmal zieht mich dann irgendwie auch schräg an, weil ich dann denke, gut, dann kann ich mit den Erwartungen spielen und dann habe ich das jetzt auch entschieden, dass das so ist.
Mhm. Mhm. Und war das als Kleiner eben, war es dann eben auch schon so, dass du merktest, wenn dein Papa sagt, jetzt, auch, nö.
Ja, nee, hab ich nie gesagt, ja.
Du bist gleich neben der Mauer aufgewachsen, hast du gesagt. Und als ich fiel, hast du Erinnerungen?
Ja, das weiß ich noch. Wir haben in den Trümmern an der Bremer Straße, da waren dann so die ganzen Mauerteile übereinander, wir Verstecke gespielt. Das war toll. Als die Mauer noch da stand, Bollangstraße war das, konnten wir dann immer sehen, wie die S-Bahn da langfuhr. Die sah genauso aus wie unsere. Hatte aber Bilder an der Seite und das fand ich so fancy, dass ich gedacht habe, ich will mit der Bilder-S-Bahn fahren. Das war so ein hehres Ziel von mir. Auch weil mein Vater bei der S-Bahn ja arbeitet hat, den habe ich eben mal mitgenommen. Der durfte manchmal im Westen, musste der irgendwas den Leuten erklären. Und dann, ihr habt jetzt so ein riesiges Tor und dann kamen so zwei Polizisten mit MGs und ich war voll beeindruckt, weil ich dachte, boah, ist mein Vater wichtig, dass der hier irgendwie so Personenschutz kriegt. Ich werde Oma Grenzpolizist, dann kann ich die Leute beschützen. Also ich hatte damals noch nicht die Querleistung, dass das eher anders funktioniert. Mhm. An der Grenze mit Pistolen. Genau. Das war das. Dann sind aus der Mauer gefallen, dann weiß ich, Doppelstockbus, das war ein Erlebnis, da mal oben zu sitzen und zu denken, ich fahre jetzt, also der Bus fährt gegen alle Sachen gegen. Dass es so bunt war, das war auch krass. Und so viele krasse Autos, die man sonst noch so als Matcher kannte, Matchbox, wenn da mal irgendwie eine Westtante was mitgebracht hat. Ja.
Und dann warst du auf einmal mittendrin.
Mhm. Und das war wirklich, das war eine krasse Zeit. Das waren so, das locker 4-5 Jahre gedauert, bis sich das irgendwie angeglichen hat. Und da, das war ja schon Berlin. Mhm. Und unsere ganze Ostverwandtschaft, da in Dresden und so, das, meine, wenn man da heute hinguckt, dauert das ja, man fühlt es immer noch nicht ans Angekommen. Ja. Krasse Zeit. Schöne Zeit auch. Intensiv.
Ja. Was hast du gemacht in dieser ganzen Zeit? Also ich kann mir vorstellen, gerade so Berlin in den 90ern, das muss ja einfach auch unglaublich wild gewesen sein. Nur so, wie ich dich jetzt hier sitzen sehe, kann ich mir vorstellen, dass du davon ganz viel mitgenommen hast, von der wilden Zeit.
Na, ich war relativ jung tatsächlich. Ich meine, als die Mauer gefallen ist, war ich 8. Dann war, ich glaube, in erster Linie ging es erstmal darum, uns irgendwie so zu norden und bis wir uns dann auch mal getraut haben, auch wirklich in den Westen zu gehen, auch wenn das nur unter einer S-Bahn-Brücke durch ist. Das war immer noch wie so eine unsichtbare Grenze. Mhm. Ja. Und dann war eine große Umbruchzeit auch in so einem Freundeskreis. Also ich muss sagen, ich glaube, so zwischen 10 und so 14 war viel durcheinander, so. Also bei mir, bei meinen Freunden, bei uns allen. Das war ganz, ganz schräg in der Zeit. Ja. Mit manchen habe ich jetzt wieder Kontakt, mit anderen ja nicht mehr. Mhm. Aber da war viel los, so. Sehr ungeordnet. Sehr viele, Einflüsse, Familienstrukturen, Eltern der Freunde und jetzt raus aus Berlin oder nicht und ach Gott, also und dann wir halt rum und wir hatten halt dann dadurch unglaublich viel Raum, um einfach so unseren Scheiß zu machen. Unsere Eltern entweder, das ist halt die Frage, ignorant oder liberal. Wo da haben die sich bewegt mit uns? Und deshalb hatten wir da alle Möglichkeiten. Ja, aber haben das eher so kindlich genutzt, also. Dude, geklaut habe ich auch viel. Das war auch toll. Ein Karstadt-Leopoldplatz.
Hast du wirklich?
Ja, massiv.
Was hast du geklaut?
Alles.
Was dir in die Finger kam?
Das war irgendwann ein Wettbewerb. So, das hat angefangen mit einem Kumpel, der meinte irgendwie, ja, er hat da irgendwie so ein Videospiel geklaut. Und dann habe ich gedacht, nee, das kann ich auch, das kann ich besser. Dann sind wir da halt mit Reisetaschen drin und Super Nintendo-Spiele, Mega Drive, Videos, CDs, Wrestling, Lego, wirklich alles. Alles, was wir wollten. Ja. Genau. Und immer habe ich, und das habe ich dann auch benutzt für, das hat bei uns in der Schule so Schläger-Assis einfach. Leute, die so 1B-Klassen höher waren, die aus ähnlich prekären Verhältnissen kamen und die hat keine Hemmung hatten, so ins Gesicht zu hauen. Und einer von denen, so ein richtiger Assi, war Heiko Hörz. Oh, der war 2 Jahre über uns und der hat immer geschubst und immer gehauen und so einer, der ins Gesicht gehauen hat. Und die hat aber noch einen größeren Schläger an der Schule, das war René Bohn, also Grundschule jetzt, 1. bis 6. Klasse. Und dem habe ich 7 Mega Drive-Spiele geklaut. Dadurch ist er mein Freund geworden und der hat dann für mich Heiko Hörz verprügelt. Der ist wie so ein Mafia-Boss angefangen. Ja. Dafür hat sich das auch gelohnt. Also das war dann noch eine Währung. Personenschutz. Ja.
Ja. Hängst du jetzt da gerade in dieser Zeit, wenn ich so deine Augen sehe, bist?
Ja, da hat sich lange nicht drüber nachgedacht. Also Heiko Hörz und René Bohn, also die Geschichte habe ich jetzt bisschen vor 2 oder 3 Wochen mal erzählt, weiß ich nicht, wie ich darauf kam. Aber so überhaupt die ganze Zeit, so die 90er und die Bomberjacken und dann die ersten, die dann schon mit 11, 12 anfangen zu rauchen. Ich denke immer noch mit der Dose auf dem Schulhof gezockt habe, also da hab so die coolen und dann ja mich und die anderen. So, bei denen war ich nie so mit dabei. Da war ich eher Spätzünder.
Aber es klingt so, als wärst du gerne, als hättest du gerne Grenzen überschritten und wärst gerne bei den Coolen halt auch ein bisschen dabei.
Nee, bei denen wollte ich nicht dabei sein, tatsächlich, weil das fand ich, weil ich gedacht, also das fand ich, also da habe ich, bisschen ja vielleicht zu rational in dem Alter auch schon gewesen, sich so definieren über coole Hosen, habe ich gedacht, unsinnig. Mhm. Und rauchen habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Das stinkt. Also ich habe dann irgendwann auch angefangen, aber auch erst mit 20. Und jetzt seit 10 Tagen habe ich gerade aufgehört.
Oh.
Ja. Nee, da wollte ich nicht mehr dabei sein. Und dann auch mit den Mädels und gehen. Und das ging nicht da. Also halt nicht gedacht, so, oh Gott, das interessiert mich nicht. Aber das war alles so, das war so ein schönes Wort, nicht authentisch, so wannabe. Mhm. Das habe ich gedacht, das meinen die nicht ernst, das machen die nur um. Und darum hat mich das nicht interessiert. Mich eher genervt, weil die halt dann so eine Grundaggression hatten und halt so cool waren mit dem Bombay. Standen sie da, gewaltbereit.
Ja. Und du wolltest dein eigenes Ding.
Mhm.
Wir machen eine kleine Pause und stellen euch unseren heutigen Werbepartner vor. Und zwar ist es das Evangelische Klinikum Bethel und Krankenhaus Mara. In ihrem eigenen Podcast 24/7 trifft Moderator Philipp Katzmann super interessante Menschen aus den Kliniken und dem Krankenhausmanagement. Sie alle berichten aus ihrem Alltag und erklären, warum man sein Herz an die Niere verlieren kann, wie es sich anfühlt, am Hirn zu operieren oder wie die Pflege der Zukunft aussieht. 24/7, ab sofort zu hören auf allen Podcast-Plattformen oder auf evkb.de. Vielen Dank für die Unterstützung und jetzt geht es weiter mit der Folge. Wann kam der Tanz?
Hat mich relativ früh interessiert. Ich hatte auch mit 12 schon mal so einen Standardkurs gemacht. Auch wenn es uncool war, aber es war mir egal, ich wollte halt lernen. Das habe ich dann gemacht, so ein halbes Jahr oder ein Jahr. Und richtig angefangen habe ich dann so mit 17, 18 in der mit Breakdance. Weil ich halt dachte, ja, das ist einfach. Da muss ich nicht aktiv auf irgendwelche Frauen oder Mädchen zugehen, sondern die kommen ja dann zu mir, weil die sehen, ich kann ja cool tanzen.
Heißt, die stehen am Rand und gucken zu und gucken ein bisschen hoch und beziehungsweise runter. Runter eher dann. Und finde ich einfach super cool.
Genau.
Ja. Hat's geklappt?
Ja, halb. Ich war halt nicht so der krasse Artist. Ich habe dann mehr so diese so Electric Boogie und so was gemacht und mir so ein bisschen die Choreografien ausgedacht, die Musik geschnitten für Shows und war so der Kopf von den Gruppen. Aha. Aber jetzt nicht der krasseste Tänzer. Das nicht. So der Witzbold.
Aha. Ja. Humor ist was für dich genau?
Oh, extrem sinnstiftend. Ventil. Perspektive auch. Aha. Tatsächlich. Das hilft mir, andere Perspektiven einzunehmen und gleichzeitig finde ich andere Perspektiven auch unfassbar witzig. So, dadurch kann ich auch über Sachen lachen, die andere als grenzüberschreitend oder so wahrnehmen.
Mhm. Mhm. Versteck auch?
Ja, natürlich. Mhm. Ja, klar. Es ist ja, bei uns im Theater ist ja auch unser täglich Brot, wenn wir irgendwas spielen und dann ist es irgendwie traurig, aber dann lachen die Leute, weil es halt auch ein Ventil löst, also Gefühl rauslässt. Ja. Ja, unfassbar wichtig. Ich glaube, ich könnte auch eher verknusen, wenn Leute können erstmal ziemlich viel zu mir sagen, aber was mein Ego trifft, ist, du bist nicht lustig. Ja. Den Satz mag ich nicht.
Dein Ego spielt immer wieder eine Rolle, ne?
Ja, für alle Schauspieler, glaube ich.
Ja. Also war das dann auch irgendwann die logische Konsequenz zu sagen, ich brauche eine Bühne? Ich meine, du hättest, weiß ich nicht, du warst klug. Ja. Oder bist es mutmaßlich heute immer noch?
Ja, glaube ich schon. Bin ich. Ja, bin ich.
Ja, bin okay. Ich. Ja, ist in Ordnung.
Ich glaube schon.
Du hättest Bauingenieur werden können, was weiß ich, keine Ahnung worauf.
Ich glaube, ich habe mehr Talent oder mehr Fähigkeiten, was so ein, weiß ich nicht, rational, naturwissenschaftlich, so, ich weiß nicht, Mathematiker, Physiker oder so, also, da wäre ich wahrscheinlich, hätte ich mehr, einen größeren Kompetenzbereich gehabt. Aber so die innere Berufung war dann eher dit. Und das hat dann glücklicherweise auch geklappt. Mhm. Also bin ich auch sehr froh, dass ich irgendwie 1,90 Meter weißer deutscher Mann geworden bin und nicht irgendwo anders und dass ich hier der Passion so nachgehen kann. Mhm. Das ist ein Glück, wenn das nicht so wäre, das wäre schon hart.
An welchem Punkt war es für dich klar, das wird dieser Weg? Also ich versuche mir das immer vorzustellen, ab irgendeinem Punkt müssen wir uns alle irgendwie entscheiden, wo soll es mal irgendwie so beruflich hingehen. Mhm. Und dann zu sagen, ja, das ist meine Welt, das Schauspiel, der Tanz.
Mhm. Ich glaube, mit dem Tanzen kam es so mit 17, 18, wo hat sich das immer mehr forciert und auch so Theater AG gemacht. Damals habe ich noch gedacht, eine Schauspielschule ist eine Schule, wo man so sein Abitur macht und dann nebenbei Schauspielunterricht kriegt. Zwischenzeitlich habe ich auch gedacht, irgendwie Tänzer zu werden. Tanzwissenschaftler hat mich immer interessiert. Dann habe ich aber gemerkt, durch nach dem Abi und dem Praktikum, was ich in der Tanzschule gemacht habe und die Arbeit da, dass die Arbeit, die ich so auf der Bühne leiste oder die ich mit den Menschen mache, was ja auch im Theater bei uns so ist, 50% ist dann das, was auf der Bühne passiert, Text lernen, Proben etc., die anderen 50% ist, wie situiere ich mich in dem Betrieb Theater. Mhm. So, dass mir das liegt und dass das kein Arbeitsgefühl mehr auslöst. Also diese ganzen Nebenjobs, die ich in der Zeit gemacht habe, als ich Vorsprechen gegangen bin, getanzt habe und so, das war Arbeit. So 4 Stunden bei Kaufland irgendwelche Regale einräumen, stupide, aber Arbeit. Und da habe ich gemerkt, boah, nee, dann lieber 60 Stunden im Theater rumhängen. Also ich bin ja auch da in dem Haus, wenn ich frei habe, unter dem Vorwand, weil der Kaffee so günstig ist. Aber eigentlich will ich da die Leute sehen und irgendwie diese, ja, wie in so einer Kirche, die Atmosphäre tanken. Mhm. So, das ist ein toller Ort. Mehr Geld für das Theater wäre großartig. Kann man viel mehr machen. Ja. Nee, genau. Und dann hat das halt, dann war das relativ klar so mit 18. Dass das so der Weg werden könnte. Dann die Tanzschule und dann zwischen 21 und 23 habe ich dann angefangen vorzusprechen. Aber auch nur an 3 Schulen, weil ich dachte, ey, komm aus dem Osten, ich bleibe im Osten. Mhm. Dumm. Richtig behindert. Aber gut, ich habe es halt so gemacht. Und dann hat es auch geklappt. Und da bin ich auch sehr froh, weil das war, hätte das nicht geklappt, das hätte mich, glaube ich, auch nochmal eine andere Krise geworfen. In der Zeit, ja. Der ziemlich lost war. So. Nach dem Abi, Zivildienst. Viel gekifft, getanzt und so geguckt, wie wird das jetzt alles? Mhm. Und dann so, dann zu merken, uiuiui, also wenn der Plan A jetzt nicht funktioniert, Lehrer hätte ich mir vorstellen können, aber das habe ich auch gemerkt, das wäre jetzt auch eine vernünftige gewesen, nicht lebenserfüllend. Mhm. So. Ja.
Du wirkst ganz dankbar, dass das so alles geklappt hat, ne?
Ja, das ist auch das, was ich den Anfängen immer sage. Die 3 Ds im Theater. D, da, du. Dankbar, Demut, duldsam. Mhm. Das finde ich, ja, wirklich wichtig. Und ja.
Man könnte ja meinen, wenn jemand ganz dankbar ist und demütig und duldsam und an dem Platz angekommen ist, wo er immer hin wollte, auf die Bühne, dann könnte man sich ja innerlich auch so ein bisschen zurücklehnen und sagen, so, und das habe ich jetzt. Du wirkst auf mich, ist nur ein Eindruck. Mhm. Ich habe keine Ahnung, als würde dir das nicht reichen, als müsste irgendwie Action, das nächste, los, kochen.
Ja, das ähnlich, was ich dir am Anfang meinte, das, ich habe so eine 6 Monats Aufmerksamkeitsschwelle. Und oh Gott, das würde mir nicht reichen, das jetzt so zu machen und dann zu sagen, so jetzt Haken hinter. Ich bin in einer glücklichen Situation, jetzt nach über 14 Jahren hier im Haus, dass ich auch unkündbar bin mit meiner Frau zusammen, was für die Kinder großartig ist, weil wir trotz unseres Jobs denen so eine im besten Sinne mittelmäßig Leben geben können. Nichtsdestotrotz auf gar keinen Fall Stillstand. Das geht gar nicht.
Ja. Stillstand ist?
Der Tod! Ja, nee. Ich hab, also, gib mir 2 Millionen Euro, dann mach ich Filme, Serien, Comedy-Programme, irgendwas, verstöre die Leute.
Ja. Du musst was ausbaldowern, ne? Ja. Was kommt, was als nächstes?
Mhm. Ja. Mhm. Während Corona habe ich gelernt, eine Mauer zu bauen, Wasserleitung zu legen, Fahrräder repariert. Jetzt lege ich auf seit über einem Jahr. Und jetzt warte ich, bis das nächste Ding kommt.
Mhm. Und passiert es dann irgendwie in dir, dass du denkst, so, und jetzt Mauer bauen. Nächstes Projekt, voll Bock drauf. Jetzt auflegen, jetzt. Oder wie entsteht das dann?
Über ein Problem. Hm? Über ein Problem, glaube ich.
Ah ja.
Also wenn ich sehe, da ist ein Problem und ich hake in dem Problem ein, dann entsteht daraus eine Begeisterung. Was doch ganz oft zwischenmenschlich dazu führt, dass ich viele Beziehungen immer über Probleme gestaltet habe.
Gib mal ein Beispiel bitte.
Na, wir würden uns jetzt kennenlernen und dann würden wir miteinander reden und dann würde ich irgendwann gucken, okay, wo hast du ein Problem? So, bist du irgendwas mit deinen Eltern, mit deinen Freunden, in deinem Job oder so. Und wenn ich das Gefühl habe, ah, okay, da habe ich eine Idee von, dann hack ich mich da rein. Und dann wird sich eine Beziehung zwischen uns wird entstehen, aber die Grundlage da ist das Problem.
Okay. Und du würdest mir den Eindruck vermitteln, dass du mir helfen kannst bei der
Frage? Ja, natürlich. Ja, klar. Ja. Und das hat mich im Zweifel auch interessiert.
Was aber gar nicht der Fall ist.
Das kommt drauf an. Es gibt doch Leute, ja genau, das, so aus der Vergangenheit. Da war das eher ein Türöffner. Ja. Genau. Also Probleme.
Das ist aber auch ein bisschen ausgebufft von dir, das möchte ich mal sagen.
Ja, das weiß ich jetzt. Damals wusste ich das noch nicht. Also ich gucke jetzt anders auf mich. Aber ja, Probleme sind interessant. Probleme erfordern eine Lösung oder einen Lösungsweg, Strategien. So, das finde ich toll. Okay. Das ist ja auch das, was wir beim Theater machen. Wenn man so ein Stück hat und dann hat man Figuren und die haben Probleme oder man probt und überlegt, wie kann man das jetzt darstellen? Das ist auch ein Problem. Wie kann man das lösen? Kreativ.
So, und jetzt lernen wir uns kennen und du hast dann relativ schnell mein Problem entdeckt und das ist so ein mittelinteressantes Problem. Du siehst aber relativ schnell eine Lösung, kannst mir was anbieten. Mhm. Ist es dann schön für dich, von mir gebraucht zu werden?
Natürlich.
Ja?
Ja, klar. Sicher. Das ist ja, das eine ist ja in so einer Beziehungsgestaltung, ist das eine ja ein Jutta-Gefühl zu bekommen. Das war auch Teil meiner Diplomarbeit an der Schauspielschule, da ging es um Angst. Das eine ist ein Jutta-Gefühl zu bekommen, das andere ist ja, jemandem ein gutes Gefühl zu geben. Und das ist also rein hormonell nachhaltig, ja, wenn man in einem Gebermodus ist. So, und gibt halt einfach ein Jutta Gefühl, Leuten helfen zu können. Mhm. So.
Aber kannst du es dann auch Hilfe annehmen? Also wie könnte ich dir denn ein gutes Gefühl jetzt verschaffen?
Boah, das ist schwer tatsächlich. Hilfe annehmen, schwierig.
Aber ich müsste dir ja nach deiner Theorie auch ein gutes Gefühl vermitteln.
Nee, ich glaube, das machst du dann, wenn du mir fühlst, dass ich recht habe und dass ich klug bin.
Oh, das ist ja einfach. Das ist
super einfach. Ich sag ja.
Ach, Georg, du bist klug.
Ach, danke. Ja, ich glaube, richtig interessant wird es für mich ja immer mal so in 20 Jahren. Mhm. So, mich dann von meiner Frau getrennt habe, weil die Kinder aus dem Haus sind und ich.
Um Gottes Willen.
Ich dann Theater-Jugendclub mache und dann,
Wie ist das denn immer?
Irgendeine 17-Jährige mit Daddy-Issues abgreife.
Um Gottes Willen. Ja, mein nächstes Thema, Fürze anzünden. Wie ist das mit deinen Kindern? Da müsste ja dieses Gefühl, gebraucht zu werden, ja total stark unterwegs sein.
Ja, aber die sind natürlich in der Autonomie, in der Selbstfindung unterwegs und haben massiv keinen Bock drauf, wenn Fadi erklärt, was und total gut ist. Und, da muss ich mich auch immer wieder zügeln.
Was macht das denn mit deinem Ego, wenn sie sagen, boah, der Alte nervt?
Nee, das ist in Ordnung. Also ich mir geht das eher auf den Sack, wenn ich für Hilfsarbeiten irgendwie ranzitiert werde von den Kindern, wo ich halt denke, kannst du alleine.
Wie alt sind die jetzt?
6 und 11. Also meine Tochter wird jetzt in 2 Wochen 7. Ja. Also das ist, glaube ich, das finde ich schwer. Die in so eine Autonomie zu schicken. Und das richtig zu machen auch. Mhm. Also Eltern sein ist nicht einfach. Gut, aber nicht leicht.
Du hast es eben schon gesagt, deine Frau ist auch Schauspielerin. Mhm. Jetzt würde ich natürlich so wahnsinnig gern so eine Schublade aufmachen und mir vorstellen.
Mach einfach.
Genau.
Mach mal.
Wie zwei Schauspieler zusammen sind, Schauspielerin, Schauspieler. Wie ist eure Beziehung? Also ich meine, habt ihr...
Wir verkleiden uns die ganze Zeit und machen Rollenspiele.
Ja. Und habt so Clownsnasen auf und so 4 Meter lange Taschentücher, mit denen ihr euch dann beim Mittagessen gegenseitig den Mund abputzt.
Ja, zitieren nur so Shakespeare und reden viel über Literatur zu Hause.
Ja, okay.
Voll, ich glaube, wir sind richtig plump und dumm, wenn es um so weit geht. Also
könnt ihr euch gegenseitig was vorspielen?
Wie meinst du das?
Zwischenmenschlich.
Ja, das ist so wie jeder andere auch, glaube ich. Also du meinst dann so Lügen und sagen, dass man sich für irgendwas interessiert, obwohl man das ja nicht tut.
Ja, könnt ihr das vielleicht professioneller als Menschen wie ich, die eben nicht Schauspielerin sind?
Nee, ich glaube, nee.
Ist auch eine richtige Murksfrage.
Ja, nee, ich glaube, das ist so jede, das ist so.
Ich mach, pass mal
das
auf.
So, das, und jetzt frag noch, wie das mit dem Textlernen läuft.
Nein, interessiert mich dabei. Nicht. Also ich schieb die Schublade wieder zu, okay? Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass Menschen ein bisschen Manschetten vor dir haben, weil sie gar nicht wissen, was in dieser Wundertüte drin ist.
Ja, das weiß ich selber auch nicht. Das ist ja mein großes Problem.
Was kommt da als nächstes auf mich zu? Kommt da jetzt irgendwie irgendwas, womit ich überhaupt nicht rechne, irgendeine ausbaldowerte Geschichte? Ist er jetzt ganz high energy? Was kommt jetzt? Wie empfindest du das, wenn Menschen erstmal dir gegenüber vielleicht auch ein bisschen verunsichert sind? Und denken, ach, unser Georg, das ist ja
unterschiedlich. Also auch extrem ambivalent. Manchmal finde ich das gut, weil ich damit in eine Sicherheit komme. Weil ich das Gefühl habe, okay, ich kann das jetzt steuern, gestalten. Manchmal richtig ätzend, weil ich denke, okay, jetzt plump formuliert, weil ich das Gefühl habe, ich rede mit Menschen, die nicht ungebildet, das klingt jetzt höchst arrogant, aber ich sag's einfach, die dumm sind und bestimmte Zwischentöne einfach nicht checken, dann merke ich, das macht mich richtig fuchsig. Wenn ich bestimmte Modis von mir ausschalten muss, um da irgendwie auf eine Augenhöhe zu kommen, das schafft auch ganz viel innere Unruhe. Das nervt mich massiv. Das war aber, glaube ich, gar nicht die Frage.
Doch, schon. Ja. Ich frage auch deshalb, ich hatte mal eine Situation bei meinem Zahnarzt und ich mache auch ganz viel über Humor und irgendwie, hey, hallo, ist kein Thema, juhu, ich bin da.
Oh ja, okay.
So Wurzelkanalbehandlung.
Super nice auch.
Ja, hi. Und ich war so aufgeregt und voller Angst und habe natürlich versucht, das zu überspielen und aus der Situation, um mich selbst zu beruhigen, mit einem Witz da auch irgendwie reinzugehen. Und dann guckt er mir nur mich an und sagt, Christina, du bist jetzt hier nicht auf der Bühne. Und da war ich irgendwie, ich sag's dir offen, ich war beleidigt.
Ja, ich bin schon beleidigt vom Zuhören.
Und, ja, du kannst es verstehen.
Ja, oder? Abfuck, was soll das?
Also es war meine Rettung und mit dieser furchtbaren Situation.
So arrogant.
So, danke. Oh,
bah.
Danke, dass
siehst du, wegen Soundcheck oder mal. Wirklich, wenn Leute sich so hochmütig dahinstellen und dann meinen, ich verstehe jetzt dich und die Situation, aber das ist ja nicht nötig. Fick dich und dein Leben. Das macht mich richtig aggro.
Ich bin gerade ganz, ganz froh, dass du das auch so empfindest, weil ich habe echt gedacht, Sammer.
Ja, wirklich. Auch Sammer. Genau das.
Ehrlich?
Soll das?
Ich muss doch hier irgendwie zurechtkommen. Lass mir doch bitte meine Mechanismen. Ja.
Oh, Hurensohn. Sorry.
Ich bin ganz dankbar, dass ich da jetzt mal eine Bestätigung bekommen habe. Danke dafür.
Nee, das mag ich überhaupt nicht. Wenn Leute sich so großväterlich dahinstellen und mir so sagen, wie ich bin, was jetzt so eine Situation erfordert und wirkt. Oh.
Versuchst du das vielleicht auch gerade mit jungen Kolleginnen und Kollegen eben zu vermeiden, nicht reinzukommen mit einem Mansplaining, mit einer Überheblichkeit, mit einem ach komm.
Ja, das mache ich dann nur ironisch. Ja. Das mache ich sehr viel, sehr ironisch tatsächlich. Ich überspitze, ich gehe da voll an die Grenzen. Das wird ja jetzt von Jahr zu Jahr auch nochmal anders. Im Theater, ich merke, ich werde alt. Ich kann jetzt nicht mehr über die Witze lachen, die ich früher gelacht habe. Damit jetzt schon mal los.
Aber ist das nicht auch was Schönes?
Dieses
Gefühl?
Älter zu werden?
Ja.
Ja, das mag ich. Ja. Das wird richtig gut. Ich freue mich da auch drauf. Ich freue mich auch drauf, mit äußerlichen 60 Jahren irgendwie innerlich immer noch mit dem 16-jährigen Ego rumzuspringen und in so ein Spannungsfeld zu kommen. Klubben zu gehen und dann auch gleichzeitig mit meinem Alter zu spielen. Derjenige zu sein, der dann am Bus mit den Ellbogen irgendwie austeilt und so. Das sind so Dinge, so zu tun, als ob ich nicht wüsste, wie ich nach Hause komme und. Da habe ich Bock drauf. Jetzt habe ich wieder einen Faden verloren.
Es mangelt dir einfach nicht an Ideen, ne?
Nee. Es gibt viele Hindernisse. Das ist das Problem. Ja.
Über welches Hindernis würdest du gern noch springen?
Was meinst du damit?
Du hast gerade gesagt, du hast viele Hindernisse.
Ja, Geld, Zeit. So, wenn ich das hätte, dann ja.
So was dann? Was dann?
Ich habe mehrere Filmprojekte im Kopf. weiß ich nicht, kann mir vorstellen, irgendwas zu bauen oder so, aber ich glaube ich bin eher in den Filmen unterwegs. Oder irgendwas schreiben, Drehbücher schreiben. Mhm. Ja. Ich träume davon, eine Serie zu schreiben. Kennst du The Office? Mhm. Ja. Und ich will das Setting als Miniserie, so 8 Folgen. Und tatsächlich funktioniert das, glaube ich, auch nur im Bielefeld und am Bielefelder Theater. Ich will eine Theaterserie machen, die anfängt mit dem Casting für Anne Frank das Musical und endet bei der Premiere von Anne Frank das Musical. Mhm. Weil Anne Frank das Musical gibt es halt wirklich. Und ich finde, das ist das Zynischste und Dümmste, was sich irgendwann mal irgendjemand ausgedacht hat.
Hardcore, ja.
Ja. Und dadurch so witzig. Mhm. Weil da bin ich im Perspektivwechsel. Wenn ich mir vorstelle, welcher Mensch geht da hin und sagt, freiwillig, ich möchte das inszenieren. Ich möchte eine der tragischsten Geschichten einer 14-Jährigen erzählen. Und der das Musical. Und wie ist es dann in der Arbeit mit Schauspielern? Weil da kenne ich mich ja aus. Wenn man so Schauspielern Regieanweisungen gibt und dann stelle ich mir vor, dann ist da eine Anne Frank. Und im besten Fall ist sie aber auch liiert mit dem Regisseur. Und dann sind alle in diese, ach, ja, das sehe ich, da will ich 8 Folgen zu machen, das als ganz große Ding machen. Und dann alle Sachen, die irgendwie politisch nicht so korrekt sind oder die gerade Thema sind, da reinmachen. Weil so ein Theater ist wie eine Stadt. Mhm. Wir haben alle Leute, die es in Bielefeld auch hebt, halt aber komprimiert. Wir sind, 370 Leute oder so in dem Haus. Oh, das ja, das will ich machen. Projekt 2 Millionen oder so.
Das klingt nach einem ziemlich guten Format. Ich würde es mir angucken.
Ja, oder?
Ja.
Oder? Ist doch voll witzig, wenn du so eine Anne Frank draußen hast, die extrem viel Achselhaare hat.
Es ist extrem. Und extrem ist.
Ich glaube, in der BBC in einem englischen Format würde das, glaube ich, nochmal anders ankommen. Ja. Ja, aber eine rauchende Anne Frank, die irgendwie einem Obdachlosen 2 Euro verweigert und ihm sagt, nee, er muss jetzt mal arbeiten gehen. So weit sehe ich. Dokumentation über Wendekinder. Noch 2, 3 andere. Ja. Filmideen. Ich habe einen Film gemacht. Hier den Playback. Da habe ich so einen großen Stadtfake gemacht. Mhm. Und darauf aufbauen, so was interessiert mich halt auch.
Ich wünsche es dir, dass du es machen kannst.
Danke.
Georg.
Ich brauche Geld. Hast du Geld?
Ein bisschen.
Oh, sind alle nur so mittelreich. Kennst du richtig wohlhabende Leute?
Mhm. Die geben mir aber auch nichts.
Das ist immer so.
Ja. Ich bin noch nicht mal mittelreich, also sorry.
Nee.
Ich wünsche dir trotzdem, dass es klappt.
Ja, danke.
Halt mich auf dem Laufenden.
Mach ich.
Erstmal fürs Erste. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
Ach, das ist schon fertig jetzt. Okay.
Fertig.
Ja. Gerne.
Tschüss.
Tschüss.
Bielefelder, der Podcast für Stadtmenschen, wird präsentiert vom Bielefelder Tipps Verlag, der Social Media und Podcast Agentur Kundenfokussiert und der Bielefeld Marketing.